Liebe Geschwister, je klarer die Herrlichkeit Gottes uns vor Augen scheint, umso mehr Hoffnung, einen stärkeren Glauben haben wir. Es gibt keinen Ort, in dem wir die Herrlichkeit Gottes so sehen wie in Jesus Christus. Und es gibt keinen Platz, wo wir Jesus Christus so herrlich sehen wie in seinem Wort. So, wir wollen in sein Wort hineinschauen, um diese Herrlichkeit zu entdecken. Ich möchte euch bitten, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Vor zwei Wochen haben wir begonnen, diesen Text anzuschauen. Eigentlich den Vers 1 haben wir uns angeschaut. Man kann diesen Text, Kapitel 1, Vers 1 bis 8, unter vier Punkten, unter vier Perspektiven anschauen. Man kann es auch unter mehr oder unter weniger, je nachdem, wie der Prediger es gliedern möchte. Aber eine Gliederung hilft uns, diesen reichlichen Fundus und diese reichliche Wahrheit zu erfassen, zusammenzufassen und vor Augen zu führen. So, ich habe vier Punkte, unter dem ich diesen Text euch nahebringen möchte. Die ersten zwei Punkte, die haben wir uns angeschaut, wie gesagt, vor zwei Wochen. Und zwar das Schlüsselwort, oder um das, was hier geht, ist das Evangelium. Markus schreibt, und ich lese uns diesen Text vor, Kapitel 1, 1 bis 8, Anfang des Evangeliums, darum geht's, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben hat, siehe, ich sende euch einen Boten von meinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit den Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist der Text. Das Schlüsselwort ist das Evangelium. Und hier in diesem Text wird uns der Anfang des Evangeliums vorgestellt. Wir lernen etwas über den Inhalt des Evangeliums. Wir lernen etwas über den Boten des Evangeliums beziehungsweise über die Ankündigung, um die Vorbereitung des Evangeliums zuerst und dann letztlich auch über den Boten des Evangeliums. Über die ersten zwei Punkte haben wir uns schon kurz Gedanken gemacht, über den Anfang des Evangeliums und über den Inhalt. Und wichtig ist, dass wenn Johannes sagt, Anfang des Evangeliums, dann meint er nicht, dass hier erst das Evangelium beginnt, sondern es ist in dem Sinne, hier beginnt sich das Evangelium zu erfüllen. Hier erfüllt sich das, was Gott schon vorher durch die Propheten, durch das Alte Testament hindurch verheißen hat. Das Evangelium wird bestimmt und definiert vom Alten Testament, von dem, was Gott vorher angekündigt hat, was er vorher gesprochen hat, was er vorher verheißen hat, durch die Schrift, durch die Propheten. So sagt es, Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben ist. Und dann geht es weiter. So, das ist das, was wir uns angeschaut haben. Das Evangelium beginnt nicht mit den Evangelien. Das Evangelium beginnt letztendlich mit Gott, bei Gott, vor Grundlegung der Welt. Mit dem Ratschluss Gottes, mit dem Plan Gottes und dann aber auch mit der Tat Gottes beginnt schon das Evangelium. Liebe Geschwister, an diesem Punkt ist es mir so wichtig, das zu betonen. Das Evangelium ist kein Plan B. Das Evangelium ist nicht eine Reaktion Gottes auf den Sündenfall und dann sagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie gerade biegen. Sondern das Evangelium ist vor Grundlegung der Welt bei Gott beschlossen, geplant, erdacht und verheißen, versprochen. Und mit dem Kommen Jesu Christi, so mit dem Beginn der Evangelien, beginnt sich das zu erfüllen, was vorher angekündigt, was vorher verheißen war. Was ist das Evangelium? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Auch da möchte ich euch kurz daran erinnern, es ist nicht weniger als Jesus der Christus, Jesus der Messias, Jesus der Verheißene vom Alten Testament her. Das Evangelium hat einen Inhalt, Jesus. Es geht um ihn. Das ist das Evangelium. Und zwar, Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Dieser Messias, der Christus, der Gesalbte, ist der Sohn Gottes. Nicht wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir ein Zeugnis davon geben, wenn wir es lehren, wenn wir es predigen, wenn wir es anderen Menschen bezeugen und Jesus darin nicht vorkommt, sein Werk und sein Erlösungswerk, sein Anliegen, die Botschaft, das, was er getan hat, wenn es in unserer Verkündigung nicht vorkommt, dann haben wir kein Evangelium. Haben wir kein Evangelium. Dann haben wir große Rede über Gott, über ethisch-moralisches Verhalten, über was wir tun und nicht tun sollten, wenn in unserer Verkündigung Jesus keinen Platz hat. Wenn wir nicht von ihm und zu ihm und durch ihn und für ihn alle Dinge bedenken, bereden und handeln, dann haben wir kein Evangelium. Ich will es sogar so auf den Punkt bringen. Wenn du das, was du sagen willst, deinem Nachbarn, deiner Familie, deinem Freund, deiner Gemeinde, deinem Arbeitskollegen, wenn du das, was ihm sagen kannst, es in unserer Gemeinde tun kannst, aber genauso bei den Zeugen Jehovas, genauso bei den Muslimen, genauso wie bei den Buddhisten, wenn du mit ihm darüber sprichst und er auch sagen würde, oh, das klingt gut, ja, das will ich auch tun. Das ist aber sehr motivierend, das ist ja aber echt erbauend, das macht mir Hoffnung. Wenn er das einfach so annehmen kann, dann hast du kein Evangelium. Denn das Evangelium ist, spricht, es geht um Jesus Christus. Und da scheiden sich die Geister. Das ist der Anstoß, der Stein des Anstoßes. So, das Evangelium wird definiert vom Alten Testament. Es wird bestimmt, gefüllt mit der Botschaft. Ich will euch nur wirklich das nur kurz vorlesen. Jesaja Kapitel 52, noch einmal ganz kurz. Da wird das nämlich in wunderbarer Art und Weise zusammengefasst, was das Evangelium eigentlich ist. Jesaja 52, ab Vers 7, sagt der Prophet Jesaja, den Markus auch zitiert, ab Vers 7, wie lieblich sind die auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Wie lieblich sind sie, wie schön sind die Füße, wie gesagt, nicht wegen der Form oder ob sie gut schön aussehen oder nicht, sondern von der Bereitschaft, die gute Nachricht bringen, die das Evangelium verkündigen, können wir übersetzen, der frohe Botschaft bringt. Und jetzt kommt, wird dieses Evangelium erklärt. Was ist diese gute Nachricht? Der Frieden verkündigt. Frieden verkündigt. Und was für ein Frieden? Der gute Botschaft bringt, der Heil verkündigt, das heißt Rettung verkündigt. Frieden, Rettung, Rettung verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Das Evangelium hat was die gute Nachricht hat was damit zu tun, mit Frieden, das hat was mit der Rettung zu tun, das hat was mit der Herrschaft Gottes zu tun, als König. Horcht, heißt es, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, das ist eine Freude da, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstädte Jerusalem, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Das ist das Evangelium, Rettung, Frieden, Erlösung durch den einen König. Und wer ist dieser König? Wer ist der Herr der Herrlichkeit? Wer zieht nach Jerusalem ein, dass man seine Herrlichkeit sieht? Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der König kommt, um zu regieren. So, das Evangelium wird vom Alten Testament definiert, nicht vom Neuen. Vom Neuen wird das, im Neuen Testament bekommen wir die Erfüllung, die Verkündigung der Erfüllung. Im Alten Testament ist es Verheißung. Es gehört zusammen, wir können es nicht trennen, Altes gilt uns nicht. So beginnt auch Markus, wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Er beginnt also mit dem Anfang und er beginnt zu sagen, jetzt beginnt es sich zu erfüllen, das Evangelium. Nicht erst jetzt startet das Evangelium neu, es ist nichts Neues. Es ist schon lange verkündigt, es ist schon lange vorbereitet, es ist schon lange verheißen, aber jetzt ist die Zeit, jetzt erfüllt sich die Zeit, wo nun das alles anbricht, was Gott verheißen hat. Das sind die ersten beiden Punkte, über die wir, wie gesagt, letztes Mal nachgedacht haben. Anfang des Evangeliums und Inhalt des Evangeliums. Heute möchte ich mit euch kurz anschauen, die Ankündigung oder die Vorbereitung des Evangeliums und den Boten selbst. Und unter anderem darüber nachdenken, was ich versprochen habe, warum Markus so auf seine Kleider fixiert war und auf seine Essensgewohnheiten. Ist doch erstaunlich. Als ob es nicht anderes darüber gäbe, über Johannes den Täufer zu sprechen, als über seinen Kleidungsstil. So, darüber wollen wir ganz kurz heute nachdenken. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Wie passt das hier in diese Botschaft hinein? Also hier geht es ums Evangelium. So, der dritte Punkt, für heute der erste, aber in dieser Reihe der dritte. Es geht hier um die Vorbereitung bzw. um die Ankündigung des Evangeliums. Ich lese ab Vers 2 bis Vers 3. Wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereit den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das ist die Vorbereitung und das ist die Ankündigung des Evangeliums. Bevor Gott etwas tut, verkündigt er es. Bevor Gott handelt, bereitet er es vor. Und er lässt es wissen. Er lässt uns das wissen und aus einem wichtigen Grund. Damit er wahrhaftig als Gott sich erweist und jeder weiß, das, was hier geschieht, ist von Gott. Seit Beginn der Bibel, seit den ersten Zeilen der Bibel, es ist eigentlich erstaunlich, das demütigt mich zutiefst und führt mich in die Anbetung Gottes hinein, dass Gott sich so viel Mühe macht, zu beweisen, dass er der einzige wahrhafte Gott ist. Müsste das Gott tun? Ist Gott verpflichtet, irgendetwas für uns, irgendwas zu tun? Weil wir es wert sind, weil wir es verdienen, weil ich habe Anspruch darauf? Stattdessen lehnt der Mensch Gott ab, entfernt sich von Gott, will mit ihm nichts zu tun haben. Und Gott nimmt sich Zeit und Mühe, über tausende von Jahren zu beweisen und zu sagen, weißt du was, lieber Mensch, ich bin Gott. Mich gibt es wirklich und ich bin wirklich der wahrhaftige Gott. Warum? Warum nimmt sich Gott so viel Zeit, um zu beweisen, dass er der Schöpfer Gott ist, dass er der allmächtige Gott ist, dass er der Herr der Herren ist? Weil nur er zu retten vermag. Weil er auch der einzige Retter Gott ist. Wenn der Mensch Gott als Gott verwirft, verwirft er die einzigste Möglichkeit, gerettet zu werden. Darum nimmt sich Gott so viel Zeit und so viel Mühe und bringt einen Beweis nach dem anderen, um den Menschen zu retten. Denn wenn der Mensch Gott nicht annimmt als Gott, als den alleinigen Gott, verwirft er die einzige Möglichkeit seiner Rettung. Er verwirft den einzigen Retter Gott. Denn nur der Schöpfer Gott kann auch der Retter Gott sein. So Gott beweist und gerade in dem Propheten, den Jesaja zitiert, sagt Gott etwas Wunderbares und Entscheidendes. Geht mir mit mir kurz nochmal in Kapitel 41 zurück, in Jesaja. Wir bleiben ein bisschen mit Jesaja, weil Markus sich da hier auf Jesaja bezieht. So wollen wir auch da den Hintergrund uns erarbeiten. In Jesaja 41, in Jesaja 41, das ist übrigens ein Kapitel nach dem, was bei Jesaja, also was Markus zitiert. Ab Vers 21 möchte ich euch was vorlesen. Kurz vorher sagt Gott, dass er der einzige Retter Gott ist, dass er der einzige, der helfen kann. Und dann sagt er folgendes ab Vers 21. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei, spricht Gott Jakobs. Sie sollen sie herbringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das Frühere, was war es, verkündigt es, damit wir es zu Herzen nehmen. Oder lasst uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündigt das Spätere, das Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, lasst es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Siehe, ihr seid nichts. Und euer Ton ist Nichtigkeit, ein Gräuel ist es, wer euch erwählt. Was Gott hier macht, ist Folgendes. Er sagt, wer ist von euch ein Gott? Wer ist ein Gott? Wer kann ein Gott sein? Könnt ihr etwas verkündigen, was früher war? Wart ihr schon vor 2000 Jahren da, vor 3000 Jahren? Wart ihr bei der Schöpfung dabei? Könnt ihr sagen, wie die Welt entstanden ist? Wer war dabei von euch? Wer kann das erzählen? Wer kann es verkündigen? Oder wer von euch kann sagen, was noch passieren wird? Wer kann das von euch tun? Wenn ihr das tun könnt, dann wollen wir auf euch hören. Dann macht etwas Schreckliches, macht etwas, dass wir sehen können, dass ihr wirklich Gott seid, damit wir vor euch beugen und sagen, oh, Gott gebt einen Maßstab und sagt, wenn all das Gott ist oder wenn all diese Götzen Götter sind, dann sollen sie bitte das tun, nämlich das Kommende verkündigen. Sie sollen sagen, was wird bald geschehen. Und er sagt, sie können das nicht. Wer das erwählt, das ist ein Greuel. Und dann sagt er in Kapitel 42, das nächste Kapitel unmittelbar, verkündigt Gott, sagt, okay, dann sagt er, jetzt zeige ich, dass ich Gott bin. Verkündigt er, und zwar nämlich, es kommt ein, der Knecht Gottes, Licht der Nationen, Rettung wird er bringen. Und in Vers 8 sagt er folgendes, ich bin Jahwe, sagt er, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch mein Ruhm den Götterbildern. Das frühere Siehe ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsproßt. Lass ich es hören. Jetzt geht Gott her und sagt, ich zeige euch, dass ich Gott bin. Wie? Ich sage euch, was früher geschah und ich sage euch nicht nur, was früher geschah, ich sage euch auch, was kommen wird. Damit ihr erkennt, dass ich Jahwe bin. Das sind möchtegern Götter, das sind Götzen. Stumme, holzbeschlagene, goldüberzogene Götzen. Sie können nicht reden, sie können nicht sehen, sie können nicht weissagen. Ich kann es. Und Gott verkündigt. Was verkündigt er? Nun, das komplette Buch Jesaja ist die Vorbereitung und die Verkündigung davon. Markus, wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Markus zitiert etwas. Und er sagt, Gott hat verkündigt. Er hat etwas verheißen. Nämlich, bevor der eine wahre Retter kommt, bevor die Rettung geschieht, bevor die Erlösung geschieht, wird Gott es vorbereiten. Es wird klar werden. Warum? Er wird einen Boten vorher schicken. Er wird jemanden vorher schicken, der den Weg vorbereitet und der etwas klar macht, dass es jetzt anbricht. Jetzt beginnt diese Rettung. Jetzt beginnt die Erfüllung. Wie? Er spricht darüber, wir lesen es nochmal, er sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Gott spricht. Hier, wer ist er? Wer spricht? Es ist Gott. Wer ist ich? Es ist dieser mächtige Gott. Er sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht. Vor wessen Angesicht? Wer spricht zu wem? Gott spricht zu seinem Sohn. Sagt, bevor du kommst, bevor du deinen Dienst tust, schicke ich einen Boten. Und wer ist das? Markus identifiziert ihn mit Johannes dem Täufer. Gott verspricht seinem Sohn, bevor du deinen Dienst antrittst, bevor du das tust, wozu ich dich sende, wird einer kommen, er wird das vorbereiten. Er wird das alles vorbereiten. Ich sende einen Boten vor dir her. Gott sagt das zu seinem Sohn. Eine Stimme eines Rufenden, jetzt wird dieser Bote vorgestellt, eine Stimme eines Rufenden. In der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das ist, was der Bote ausspricht. Wichtig, er ist ein Verkündiger. Der Bote ist ein Verkündiger. Er kommt im Auftrag des Herrn und etwas zu tun. Er muss den Weg für den Sohn vorbereiten. Das ist so wichtig. Ohne Vorbereitung keine Erkenntnis. Wenn man nicht vorbereitet ist auf Jesus Christus, wird man ihn nicht erkennen. Dieser Text zeigt uns, was ist die Vorbereitung, damit man diesen Jesus, den Christus, den Sohn Gottes erkennen kann. Gott sagt voraus, es wird jemand kommen. Und wenn dieser eine kommen wird, dann wird es losgehen, dann beginnt es. Vorher hat er es gesagt. Der letzte Prophet, der letzte Bote, der aufgestanden ist, oder ich sage der vorletzte, war Malachi. Und Markus zitiert nicht ohne Grund dieses Zitat. Er sagt, wie es im Propheten Jesaja geschrieben ist. Und das ist eigentlich ein Doppelzitat. Markus zitiert hier aus Malachi 3 und aus Jesaja 40. Er kombiniert zwei Verheißungen und macht es zu einem. Der erste Satz, siehe eine Stimme, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der den Weg bereiten wird, steht in Malachi 3, Vers 10. Schlag mal mit mir Malachi kurz auf. Ist nicht schwierig, einfach vom Matthäus-Evangelium. Das ist der letzte Prophet. Und das letzte Kapitel. So, liebe Geschwister, hört das Alte Testament auf. Es hört so auf, das heißt, das ist der letzte Prophet im Sinne des Alten Testaments, vorletzte, für eine Zeit lang, für eine Zeit von über 450 Jahren, ist das der letzte, der das ankündigt. Und er sagt Folgendes, Kapitel 3, Vers 1, sieh, ich sende meinen Boten, damit er den Weg von mir her bereite. Interessanterweise, gell? So, hier zitiert Markus das und ich möchte euch noch lesen ab Vers 22. Ich nehme das noch mit hinein. Das sind die letzten Worte, die Maleachi gesprochen hat. Das sind die letzten Worte, die Prophet, die uns überliefert worden sind. Schaut mal, was er sagt. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Moses, dem ich in Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen gegeben habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und der Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit Bann schlage. Nun, gewöhnlich werden diese Verse für die Endzeit ausgelegt. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, sichtbar, wird Elia nochmal kommen. Bevor der furchtbare große Tag kommt. Ich meine, liebe Geschwister, hier geht es nicht um das Endgericht. Hier geht es um den einen furchtbaren Tag, an dem Gott die Schuld der ganzen Menschheit am Kreuz richten wird. Das ist der furchtbarste Tag, in dem die Schuld der ganzen Welt seinen Sohn getroffen hat. Damit das Herz der Väter umgekehrt wird, damit das Herz der Söhne umgekehrt wird und damit Gott nicht das ganze Land schlage mit Bann. Und bevor das passiert, bevor Gott dieses Gericht vollstrecken wird, sagt Gott, ich sende einen Boten vorher. Und er wird wer sein? Elia. Elia wird wiederkommen. Daher kommt auch, dass manche überzeugt sind, dass bevor Jesus kommt, wirklich Elia nochmal als Prophet auftreten wird. Manche identifizieren aus der Offenbarung diese zwei Zeugen, Mose und Elia. Ich meine, dass dieser Prophet Elia schon längst gekommen ist. Denn dieser Elia ist Johannes der Täufer. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Das ist Matthäus Kapitel 11. Johannes ist selbst etwas im Zweifel, ob Jesus wirklich der ist, der da kommen sollte. Schickt seine Jünger, Jesus unterweist sie und dann sagt er etwas über ihn. Ich lese erstmal nur Vers 14, was Jesus da sagt. Oder Vers 13. Matthäus Kapitel 11, ab Vers 13. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Alle Propheten und das Gesetz, das heißt, das ist die Summierung des Alten Testaments, alle haben geweissagt, ihr Dienst, ihre Aufgabe galt einer Bestimmung. Sie haben auch geweissagt bis auf Johannes. Bis auf diese Zeit hinweg haben sie geweissagt. Und dann sagt er Vers 14, schaut mal. Und wenn ihr es annehmen wollt, also das heißt, wenn euer Herz bereit ist, das zu glauben, was die Propheten und das Gesetz gesagt haben, wenn eure Einstellung richtig ist, wenn ihr bereit seid, mir zuzuhören und nicht verstockt seid, sagt er Folgendes. Er ist Elia. Jesus sagt, er ist Elia, der kommen soll. Johannes der Täufer ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Wer es verstehen kann, was ich jetzt gerade sage, der nimmt es wahr. Denn hier geschieht, hier erfüllt sich das. Jetzt kommt bald der Tag des Herrn, denn der eine Elia ist gekommen. Er ist da. Wir gehen wieder zurück zu Markus, Markus 1. Markus beginnt nicht ohne Grund mit Johannes der Täufer. Die Vorbereitung für das Kommen des Messias, die Vorbereitung für den Christus, die Vorbereitung für den Erlösungstag der ganzen Menschheit ist von Gott verkündigt, und zwar, wenn der letzte Prophet auftritt, wenn der letzte Prophet des Alten Testaments auftritt, wenn der Prophet im Geist des Elias kommt, im Werk des Elias, mit der Botschaft des Elias, mit der Kraft des Elias, wenn der kommt, dann ist es soweit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist nicht so, dass dann weitere Propheten kamen und dann war Johannes der Täufer auch unter anderem da, sondern es war ein Schweigen von über 450 Jahren. Kein Prophet ist mehr aufgestanden, kein Reden Gottes, Schweigen Gottes, Stille. Und auf einmal tritt einer auf, und weissagt im Namen des Herrn. Und alle fragen sich, wer ist das? Ist das Elia? Ist das der Prophet? Jeder geht zu ihm. Sie senden sie zu ihm und sagen, Johannes, wer bist du eigentlich? Sag mal, wer bist du? Denn es ist klar, wenn Johannes der letzte Prophet ist des Alten Testaments, dann bricht jetzt die neue Zeitrechnung an. Dann bricht jetzt die neue das neue Heilszeitalter. Dann beginnt jetzt die Erfüllung von all dem, was Gott verheißen hat. Gott bereitet das Kommen vor. Er sagt, siehe, ein Bote wird kommen, er wird den Weg bereiten. Wie wird er das tun? Er wird sprechen, er wird verkündigen, er wird ausrufen, er wird predigen. Was wird er sagen? Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Ich habe das an manchen Stellen schon immer wieder gesagt. Johannes war kein Bauarbeiter. Er hatte keine Schaufel, keinen Bagger. Es ging es nicht darum, jetzt aus der Wüste ein schönes Straßennetz zu bauen, dass alle schön kommen können nach Jerusalem. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, sondern hier ist eine prophetische Sprache. Das heißt, er wird kommen und das, was das Volk hindert, den Sohn Gottes anzuerkennen, ihn zu verstehen, ihn anzunehmen, zu begreifen, warum er da ist, wer er ist, was das im Weg ist, das wird er beiseite räumen. Er wird es ermöglichen, er wird eine Arbeit leisten, die vorbereitend ist zum Erkennen von Christus, zum Verstehen von Christus. Es braucht eine Vorarbeit. Interessant, oder? Es braucht eine Vorarbeit. Jesus hätte ja kommen können. Voilà, hier bin ich. Gott sagt, ich werde jemanden schicken, der muss erstmal vorbereiten, damit sie dich erkennen. Und dann gucken wir uns diesen Boten an. Also es muss Vorbereitung geben. Das Evangelium muss vorbereitet werden. Jetzt schauen wir uns, wer es vorbereitet und wie er es tut. Punkt 4, der Vorbote. Wer ist das? Johannes der Täufer. Es ist genauso wenig sein Nachname und Vorname, der Täufer, sondern er heißt Johannes. Von der Bedeutung ist, Gott ist gnädig, Jahwe ist gnädig. Hier beginnt die Heilszeit an, es beginnt die Zeit der Gnade an. Johannes tritt auf als Verkündiger dieser Gnade. Er tritt auf als der frohe Bote, als der Verkündiger, dessen Füße lieblich sind, die von Bergen herkommen, von der Wüste und die gute Nachricht verkündigt. Er ist der Verkündiger, der Bote der guten Nachricht. Sein Name heißt, Gott ist gnädig. Der Täufer wird er genannt, nicht weil er mit Nachnamen so heißt. Genauso wenig wie Jesus Christus sein Nachname ist, genauso ist der Täufer ein Titel. Kein Titel, sondern es beschreibt das, was er tut. Genauso wie Christus das Werk Jesu beschreibt, er ist nämlich der Erlöser, der Messias, der Gesalbte, der König, der Retter, verbirgt sich alles hinter diesem Begriff. So beschreibt auch der Täufer das, was er tut. Ich möchte an dieser Stelle all die Baptisten enttäuschen. Johannes der Täufer war nicht der erste Baptist. Auch wenn man denkt, guck mal, hier haben wir den ersten Baptisten. Nein, die Taufe, mit der Johannes taufte, ist nicht die Taufe, mit der wir taufen. Es ist keine Baptistentaufe. Johannes ist nicht der Baptist, so auf den wir uns zurückberufen und unseren Ursprung zurückführen können. Das ist er nicht. Er wurde so genannt, weil er eine Taufe praktizierte, die vorher so noch nie da war. Das Judentum kannte Taufen. Sie kannten Waschungen. Das dritte Buch Mose spricht viel davon, Kapitel 14, Kapitel 15, wenn es um Unreinheiten geht, wenn es darum geht, um Aussatz, wenn Menschen sich versündigt haben, unrein geworden sind, dann mussten sie bestimmte Dinge tun, sie müssten ihre Kleider waschen und ihr Fleisch, ihr Körper waschen, damit sie Gott wieder nahen konnten, damit sie rein wurden. So und das mussten sie selber tun, dann heißt es, und wasch dich, wasch dich. Sie mussten Waschungen tun, aber das hatten sie selbst gemacht. Sie mussten sich reinigen und das haben nur die getan, die dann denen klar wurde, okay, ich bin jetzt unrein geworden. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott ist getrennt, sie können Gott nicht nahen, sie haben keinen Anteil an Festen, an einem Opfer. So, sie mussten sich reinigen, sie mussten sich waschen. Also insoweit kannten die Juden schon Taufen, aber das waren mehr Waschungen, Reinigungswaschungen. Es gab nur ein einziges Mal in der Bibel, im Alten Testament, haben wir ein Zeugnis davon, dass man gewaschen wurde. Und das hat Mose getan, als er seinen Bruder und die Priester in den Dienst, als sie eingesetzt wurden, dann heißt es, dass Mose, ich glaube im dritten Buch Mose, ich habe es mir sogar mal notiert, falls ihr das nachlesen, Kapitel 8, Vers 6, da heißt es, dass Mose den Aaron und seine Söhne, die Leviten, er hat sie gewaschen. So, das war so eine, sie wurden gewaschen in diesem Sinne. Aber das kannte man so nicht. So, als Johannes auftrat, tat er etwas, was absolut unüblich war. Er tauft sie. Sie kamen zu ihm, um von ihm gewaschen zu werden. Er tauft sie, er wäscht sie. Das, was hier passiert ist, ist eine Vorschattung, was hier passiert ist, ist eine Verkündigung dessen, was Gott verheißen hat, was noch kommen wird. In Hesekiel 36 sagt Gott Folgendes. Hesekiel 36, auch dieser Text ist mittlerweile, hoffe ich, sitzt das bei uns gut und wir können es schnell finden, vielleicht schneller als ich. Das ist ein zentraler Vers, ein wichtiger Vers oder Abschnitt. Hier geht es um den neuen Bund, den Gott schließen wird. Und schaut mal, was da steht in Hesekiel 36, Vers 25. Genau, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all eure Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott verheißt, es wird eine Waschung geben, sie wird all die Schuld und all die Sünde wegnehmen. Und das ist im Zusammenhang des neuen Bundes, er wird einen neuen Bund schließen und Gott wird sie waschen, er wird es abwaschen. Nicht sich selbst werden sich reinigen, nicht sie müssen sich reinigen, sondern es wird an ihnen tun. Jemand wird sie waschen, jemand wird sie reinigen, Gott wird sie selbst reinigen. Dann in Vers 26 wird beschrieben, diese Reinigung, was bedeutet das? Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das innere, das steinerne Herz aus eurem Herz wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Das heißt, Gott wird das Volk wirklich reinigen, wirklich entsünden. Wie wird es tun? Durch seinen Geist. Schaut mal, was was Markus in Kapitel 1 im Vers 8 sagt. Er sagt, Ich lese vielleicht ab Vers 7, und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, mit ihm gebückt, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er sagt, das, was ich hier tue, das ist nicht das Eigentliche. Das ist eine Predigt, das ist eine Vorbereitung auf die eigentliche Taufe, auf die eigentliche Reinigung. Auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, Hesekiel 36, auf den neuen Bund, Gott wird euch rein. Es kommt jetzt einer nach mir, ich bin sein Vorbote, ich bereite nur das vor. Er wird euch wirklich reinigen, in einer Art und Weise, wie ich es nicht tun kann. Was ist die Vorbereitung, was war der Job, was war die Aufgabe von Johannes? Er taufte sie mit der Taufe der Buße. Interessanterweise beziehen sich alle Evangelisten auf ihn, die beginnen das Evangelium alle mit dem Johannes dem Täufer. Sie beziehen sich alle auf ihn, Jesus bezieht sich auf ihn, Petrus bezieht sich in seiner Predigt beim Cornelius auf Johannes den Täufer, indem er das Evangelium verkündigt. Er beginnt genauso und sagt, Johannes trat auf und lehrte die Taufe der Buße. Das Gleiche in Kapitel 13 Paulus, wenn er vom Evangelium erzählt, sagt er auch, und es trat Johannes und tauft und predigte die Taufe der Buße. Die Formulierung ist sehr interessant, Johannes predigte die Taufe der Buße. Er predigte sie. Es ist eine Predigt gewesen. Er predigte und er sagt, ihr seid Sünder. Freunde, ich weiß nicht, ob wir heute so das Evangelium verkündigen. Es kommt der Bote, der gute Nachricht bringen soll. Und er beginnt wie? Er sagt, tut Buße. Demütigt euch, ihr seid verloren. Gottes Gericht steht über euch. Die Axt ist schon dran. So beginnt die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob das in unseren Ohren eine gute Nachricht, aber es ist keine gute Nachricht, wenn wir nicht wissen, vor was wir gerettet werden, warum wir Reinigung brauchen, warum wir Jesus brauchen. Wenn wir nicht wissen, dass wir Sünder sind und verloren sind, werden wir Jesus niemals erkennen und anerkennen und annehmen. Wir werden die Herrlichkeit Jesu in all seinem erlösenden Werk nicht erfassen, wenn wir nicht begreifen, wie bedürftig wir sind, wie sehr wir ihn brauchen. Wenn wir hochmütig sind und sagen, also klar, die anderen brauchen das schon. Klar, die sind Sünder, ich aber nicht. Werden wir die Herrlichkeit Jesu nicht sehen. Ich möchte euch etwas Interessantes zeigen in Lukas 7. Spricht Jesus ebenfalls über das Werk Johannes des Täufers. Ich komme gleich zu den Kleidern. In Lukas 7 muss es sein, ich suche schnell, sagt Johannes, ja, Vers 29 sagt Jesus Folgendes. Er spricht ebenfalls über den Johannes den Täufer und erklärt, wer er ist. Und dann sagt er Folgendes, Vers 29, Lukas 7. Und er und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie nicht von ihm taufen ließen. Es ist erstaunlich, wie Jesus den Dienst von Johannes dem Täufer definiert und sagt, alle Menschen kamen und haben Gott Recht gegeben in dem, was Johannes über sie sagte. Sie sind schuldig. Und diese Herzenshaltung, diesen Glauben, dieses Bekenntnis, diese Buße haben sie ausgedrückt, indem sie sich vom Johannes haben taufen lassen. Das war ein Zeugnis. Das war ein äußerlicher Ausdruck, ja, ich brauche Reinigung, ich brauche Waschung, ich muss entsühnt werden. Aber wer waren das? Das ganze Volk, das heißt nicht jeder Einzelne, sondern das heißt alle Schichten des Volkes, das ist, was damit gemeint ist. Wir wissen, dass nicht jeder hinausging. Das heißt, alle Schichten waren bereit, ob jung oder alt, ob arm oder reich, alle gingen zu Johannes und haben bekannt ihre Sünden und wurden getauft von ihm als Bestätigung, als Zeugnis vor den Leuten, die dabei standen. Aber wer hat es nicht getan? Die Pharisäer, die Gesetzeslehrten sagen, wir sind rein. Die Führung, die Leitung, ja, wir brauchen nicht die Waschung, wir sind fromm. Wir sind Gottes Volk. Wir haben die Erkenntnis, wir haben die Weisheit. Sie waren nicht bereit, die Buße zu tun, sie waren nicht bereit, sich zu demütigen, sie waren nicht bereit, ihre Sünden zuzugeben. Und was sagt Jesus? Sie haben den Ratschluss Gottes für sich selbst unwirksam gemacht. Sie waren dafür selbst verantwortlich, dass sie die Herrlichkeit Jesu nicht erkannt haben, weil sie den Weg, die Berge, die Täler, die zwischen ihnen und Jesus waren, nicht bereit waren zu überwinden, weil sie nicht erlaubt haben, dem Johannes die Beiseite zu schaffen. Sie haben sich nicht darauf eingelassen, auf diese Predigt des Propheten, der die Buße gepredigt hat. Ohne Buße keine Erkenntnis Jesu. Freunde, ich will an dieser Stelle etwas sagen, was ich eigentlich Zeit bräuchte, um das nochmal zu entfalten. Buße ist nicht Bekehrung. Buße ist nicht automatisch Bekehrung. Buße ist der erste Schritt dazu. Buße ist das, dass ich mich demütige und bekenne, ich bin ein Sünder. Das ist die Vorbereitung, dass Gott an dir wirken kann. Kann. Wenn wir denken, dass wir über unsere Sünden weinen, heißt noch lange nicht, dass das jetzt schon Wiedergeburt und was weiß ich ist. Das ist der erste Schritt. Das ist die Vorbereitung, damit man erkennt, wer Jesus Christus ist. Nämlich, dass ich ihn brauche. Wer aber nicht die Tränen der Buße geweint ist, hat noch nicht erkannt, wer Jesus ist und vor allem, wer er selbst ist, wo er steht. Vor ihm sind noch Berge und Täler, sodass er Christus nicht sehen kann. Die Vorbereitung des Evangeliums, die Vorbereitung des Jesus Christus geschieht durch, Gott sagt, es wird einer kommen, er wird eine ganze Arbeit leisten. Und er wird das Volk vorbereiten, damit sie Jesus erkennen. Und diese Vorbereitung war die Predigt der Buße. Wer mag das schon? Huh? Wer liebt diese Predigten? Wir kommen sonntags und hoffen, eine schöne erbauliche Predigt zu hören, die uns bestätigt in dem, was wir sind und was wir tun, die uns nie in Frage stellt, die uns in Sicherheit wiegt, die uns mit Liebe überschüttet und es ist alles gut, es wird schon alles gut. So beginnt nicht das Evangelium. Aber das Evangelium ist Gottes Kraft, die alles vermag. Aber das Evangelium beginnt so, denn es wird offenbart Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. 1. Römer 1, Vers 18. Es beginnt mit dem Zorn und mit dem Gericht Gottes über die Menschen, weil er schuldig ist. Und es bedarf ganze Arbeit, um die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie schuldig sind. Denn das will der Mensch nicht hören. Freunde, kein Unchrist und nicht mal Christen wollen sie es hören. Wenn es hier heißt, lass mich ein, zwei Punkte noch sagen und dann zum Schluss kommen für heute. Wenn es hier heißt, dass Johannes auftrat, dann geschieht hier etwas Wunderbares. Nach über 54 Jahren tritt wieder ein Prophet im Sinne des Alten Testaments und er tut das, was ein Prophet im Alten Testament getan hat. Er ruft zu Buße auf, das ist sein Job. Und er verheißt auf den einen Erlöser, der den Weg und die Sünde des Volkes wegnehmen kann, das ist Christus. Das hat jeder Prophet, das war seine Aufgabe. Den Volk zu Buße aufzurufen, ihre Sünde vor Augen zu führen und zu sagen, hier gibt es Rettung, hier gibt es Erlösung. Jeder Prophet, der aufgestanden ist, hat von diesen Tagen gepredigt, sagt Petrus in Apostelgeschichte 3. Jeder Prophet. Markus sagt und bezieht sich hier auf Maleachi, er bezieht sich auf Jesaja. Und dann sagt er, dass alle hingingen. Ich will nochmal sagen, das bedeutet nicht jeder Einzelne, das ist in unseren Köpfen. Ich sage etwas, was wiederum viel Verwirrung stiften kann und wofür ich nicht gemocht werde, ich weiß das. Wir lesen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Liebe Freunde, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, kann dem Willen Gottes etwas im Weg stehen. Sollte mir ein Ding unmöglich sein, bin ich nicht der Herr allen Fleisches. Wenn es heißt, alle Einwohner Jerusalem, dann bedeutet nicht, dass jeder Einzelne dahin gegangen ist, dann heißt alle, das heißt alle Schichten. Wenn Paulus sagt, alle, die Gott anrufen, werden gerettet werden, dann spricht in Römer 10 und sagt, Juden wie Heiden. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott, es gibt keinen Unterschied, es gibt keine Altersstruktur, es gibt keine, du musst erst volljährig werden, dann kannst du Christus erkennen, du musst aus diesem Kreis kommen, du musst ein Jude sein. Alle dürfen kommen, alle dürfen sich Buße tun, alle dürfen sich taufen lassen, alle bekennen, bis auf die sich eben nicht demütigen lassen. Wenn es heißt in die Wüste, dann heißt es hier Einöde, das heißt nicht, dass sie ab in die Wüsten gegangen sind, sondern das heißt eigentlich Einöde, unbewohntes Land. Johannes diente da am Randgebieten, im unbewohnten Land, und sie mussten hingehen. Das hat schon was gekostet. Ja? Das zeigt, sie waren bereit, dahin zu gehen. Jetzt komme ich am Schluss zum Spannenden. Meinen Sohn habe ich es versprochen, ich muss es ihm sagen. Warum aber spricht er jetzt auf einmal von Kamelhaarenbekleidung, von Ledergürtel, von Honig und von all diesen Dingen? Interessanterweise, Markus, es ist nicht wichtig, seine Geburt, die erstaunlich ist, in Lukas können wir es nachlesen. Markus ist nicht wichtig über seinen Vater, was er über ihn prophezeit hat, auch das ist wunderbar. Nicht über seine Eltern, über seine Herkunft, er spricht auch nicht darüber, dass die Maria, die Mutter von Johannes den Täufer besucht hat und Johannes den Täufer voll im Bauch ausgeflippt ist, darüber redet alles nicht, das sind wichtige Dinge, gute Dinge. Er erzählt über den Kleidungsstil und über die Essgewohnheiten von ihm. Warum? Hier geht es darum, dass Markus sagt Folgendes, dieser Johannes der Täufer ist wahrhaftig Elia. Er ist der letzte Prophet, er ist ein Prophet und er hat diese Aufgabe. Er ist der, von dem Gott gesprochen hat, denn sein Kleidungsstil entspricht eines Propheten, seine Essgewohnheiten sind eines Propheten und sein Lebenswandel ist eines Propheten. Er ist ein Prophet. Geht mal mit mir in Zacharia 13. So, Sacharja 13, spricht Gott von einer Zeit, in der ab Vers 4, er spricht von Zeiten in Sacharja 13, wo es kein Propheten sein wird, wo kein Prophet sich anmaßen wird, etwas zu sagen. Und dann sagt er Folgendes: Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Propheten sich schämen, jeder über seine Vision, dass er als Prophet aufgetreten ist. Nie mehr werden sie einen hehrenden Mantel anlegen, um zu lügen. Der hehrende Mantel, der Mantel aus Haaren, ist ein Bild für eines Propheten. Das Gleiche findet ihr in 2. Könige 1,8. 2. Könige 1,8. Und das ist jetzt auch sehr interessant, denn da kommt nämlich Elia ins Spiel. 2. Könige 1,8. Sie sagten zu ihm: Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Gürtel. Da sagt er: Das ist Elia, der Tischbitter. Das ist der Prophet Elia. Das war die Markenklamotte von dem Propheten Elia. Das trug Elia, einen Mantel aus Haaren. Als Johannes sich einen Mantel macht aus Kamelhaaren, ist nicht, weil das so schick war, sondern das war ein Mantel eines Propheten, eines, der sich von all den Dingen dieser Welt entsagt hatte. Er trug keine feinen Gewänder, er trug keine weichen Kleider, er trug keine schönen Kleider, er trug einen Mantel aus Kamelhaaren. Das war hart, das war unbequem, das war hässlich. Das tat ein Prophet. Warum? Weil er sich für Gott absonderte. Als Johannes diesen Mantel trägt, dann weiß jeder: Oh, hier tritt ein Prophet auf. Was Markus damit sagt, ihm geht es nicht um seinen Kleidungsstil. Er sagt: Er ist der Prophet, schaut seinen Kleidungsstil an. Er kleidet sich wie Elia. Und er ist Heuschrecken. Nicht, weil es eine Delikatesse war. Er lebte in Einöde, er gönnte sich kein schönes Mahl. Ihr erinnert euch, als Jesus sagte: Johannes aß nichts. Aber der Sohn des Menschen isst und trinkt, und sie sagen, er hat einen Dämon. Johannes hat sich abgesondert. Er hat sich für Gott seinen Dienst bereitgestellt, als Dienst des Propheten. Er verzichtete auf schöne Gewänder, auf schöne Kleider. Er verzichtete auf leckeres und wunderbares Essen, um diesen Dienst zu tun. Wenn Markus sagt, dass er einen herrenden Mantel trug, wenn er sagt, dass er Heuschrecken aß, dann sagt er ernährte sich von dem Minimum, er kleidet sich von dem Minimum. Übrigens nur nebenbei, das ist die einzige Mückenart oder Insektenart, die vom Gesetz hier rein war. Heuschrecken. Alles andere durfte ein nach dem Gesetz ein Jude nicht essen. 3. Mose, ich habe es mir sogar notiert irgendwo, 3. Mose 11, Vers 22, wenn ihr es nachlesen wollt, das ist das einzige Tier, also das einzige Insekt, das man als rein essen konnte. Das war das Einzige, was Johannes hatte, sich in der Wüste zu ernähren. Und noch den wilden Honig. Das ist der Hinweis, wilder Honig. Er nahm sich das, was da war, mehr nicht. Er gönnte sich nichts. Er war ein Prophet. Ganz im Dienst des Herrn, ganz im Dienst dessen, der kommen sollte, opfert er sich für ihn auf und bereitet den Weg. Und jetzt der letzte Punkt. Also schaut seine Haltung an, und damit schließe ich. Schaut seine Haltung an. Vers 7. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt die Riemen, seine Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes gibt sich für ihn nicht nur auf in seinem Dienst als Vorbote in Vorbereitung, er weiß ganz genau, wer er kommt, ist größer als ich. Schaut seine Haltung dieses Propheten an. Er sagte nämlich: Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und er sagt: Freunde, ich bin nicht mal wert, sein Diener zu sein. Das ist seine Haltung. Ich bin nicht mal wert, ihm die Riemen zu binden. Ein Dienst eines Dieners. Das ist, ich bin es nicht mal wert, weil ich weiß, wer er ist. Warum? Weil ich weiß, was er tun wird. Was? Er wird etwas tun, wozu ich niemals in der Lage bin. Mein Dienst kann das nicht tun, was er tun kann. Ich kann nur sagen, tut Buße, das kann ich sagen. Ich kann sagen, kehrt um, das kann ich sagen. Das kann ich sagen, ihr seid Sünde. Aber das war's. Aber wisst ihr, was er machen kann? Er kann euch seinen Geist geben. Er kann eure Herzen verändern. Er kann euch ein neues Leben geben. Er kann euch reinigen, wie ich euch nicht reinigen kann. Ich kann euch mit Wasser waschen. Das war's. Mehr nicht. Und ihr könnt immer wieder schmutzig werden. Aber er kann euch reinigen, dass ihr rein werdet wie Schnee. Weißer als Schnee, weißer als Wolle. Ich bin nicht wert, weil ich nicht das tun kann, was er tun kann. Meine Taufe ist nicht seine Taufe. Seine Taufe ist weit mehr. Das ist der Dienst. Alles, was Johannes tat, er tat es für Jesus. Er bereitete sein Kommen vor und er zeigte seine Herrlichkeit und er führte sie dahin. Und wenn seine Jünger Jesus erkannten, dann sagte er, geht, geht, aber geht. Die Grundlage für die Erkenntnis Jesu Christi ist die Vorbereitung Gottes dafür. Und Gott bereitet die Erkenntnis Jesu Christi, indem er uns sagt, dass wir ihn brauchen. Indem er uns demütigt. Und wer Buße tut, das heißt, wer sich erniedrigt, wer umdenkt, wer begreift, ich habe mich gegen Gott versündigt, der, bei dem ist der Berg weg und das Tal erhöht, sodass er nun Christus begegnen kann und die Kraft empfangen kann, die er bereithält durch seinen Geist. Amen.